Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Wie schafft man es eigentlich, von Gott angenommen zu werden? Was tun, wenn man selbst merkt, den hohen Anforderungen Gottes kann ich niemals genügen? Die 10 Gebote sind mir zwar lieb und teuer, aber sie voll und ganz einzuhalten, das gelingt mir einfach nicht. Nun, der Apostel Paulus würde darauf vermutlich mit einem Zitat aus seinem 2. Korintherbrief antworten. Dort heißt es: Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das ist die Lösung. Jesus hat am Kreuz die Strafe für ihre und für meine Sünde auf sich genommen. Und wenn wir das für uns annehmen, sind wir vor Gott gerecht. In der Sendereihe durch die Bibel geht es zurzeit allerdings um die alttestamentlichen Psalmen, und König David zum Beispiel lebte rund 1000 Jahre vor Jesus Christus. Wie ist er mit dem Problem der Sünde umgegangen? Genau das wird uns in dieser Sendung beschäftigen. Von mir ein herzliches Willkommen dazu. Auf den ersten Blick handelt es sich bei Psalm 32 um einen sogenannten Bußpsalm. David bedauert seine Sünden und bittet Gott um Vergebung. Dazu passt auch die Überschrift in manchen Bibelausgaben. Vom Segen der Sündenvergebung ist da zu lesen. Doch in der letzten Sendung habe ich schon darauf hingewiesen, dass der erste Vers von Psalm 32 in eine andere Richtung weist. Dieser erste Vers lautet nämlich: Eine Unterweisung Davids. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Psalm 32 ist also eine Unterweisung oder ein Lehrstück. Und was genau lehrt David seinen Lesern oder Zuhörern? Lassen Sie es mich so formulieren: Wie man wieder zu einem glücklichen Menschen wird, wie einem Gott die eigenen Übertretungen vergibt und wie er die Sünde bedeckt. Eine Unterweisung Davids. Im hebräischen Bibeltext wird für das Wort Unterweisung ein Begriff verwendet, der oft auch dann gebraucht wird, wenn es um äußerst wichtige Dinge geht, von denen das Wohl und Wehe der Israeliten abhängt. Deshalb bin ich schon in der letzten Sendung zu dem Schluss gekommen: Was David durch diesen Psalm seinen Zeitgenossen mitteilen möchte, ist für sie und ihre Nachkommen äußerst wichtig. Er teilt ihnen mit, wie er selber Gott seine Schuld bekannt hat, dass ihm vergeben wurde und dass dadurch seine Beziehung zu Gott wiederhergestellt worden ist. Und David legt den Israeliten nahe, dass sie diesen Weg doch auch beschreiten sollen. Vers 2: Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Als Christen können wir heute voll Dankbarkeit sagen: Gott rechnet dem, der auf Christus vertraut, die Sünde nicht zu. Anders ausgedrückt: Die Last der Sünde wird von mir genommen, weil sie sozusagen auf Christus gelegt wurde, Zitat, welcher ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. So drückt es Paulus im Römerbrief aus. Und warum sorgt sich Gott, der Vater, so sehr um unsere Rechtfertigung? Warum lässt er die Sünder nicht einfach links liegen? Eine Antwort darauf finden wir im 3. Kapitel des Johannesevangeliums. Dort heißt es: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. David, der Verfasser von Psalm 32, hat als Mann des Alten Testaments dies natürlich nicht so erlebt. Aber dass Gott einem die Schuld nicht zurechnet, wie es in Vers 2 heißt, diese Erfahrung hat er selbst schon machen dürfen. Und nun beginnt er zu erzählen, wie schwer es ihm zunächst gefallen ist, vor Gott mit offenen Karten zu spielen. Dabei haben ihn seine eigenen Verfehlungen richtig fertig gemacht, ihn körperlich und seelisch zermürbt. In Vers 3 schreibt David: Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Ich stelle mir vor, wie David vor einer versammelten Menschenmenge auf seinem Thron saß und still bei sich dachte: Zum Glück weiß niemand, was ich getan habe. Es ist zwar eine Schande, dass ich so versagt habe, Aber solange ich meine Sünde geheim halten kann, ist alles in Ordnung. Wenn da nur nicht das schlechte Gewissen wäre. Es quälte David Tag und Nacht. Die Beschreibung, es verschmachteten meine Gebeine, würde man heute wahrscheinlich als psychosomatische Beschwerden einordnen, also als seelisch verursachtes gesundheitliches Leiden. Vielleicht fing David an, stark abzunehmen, so dass seine Freunde schon langsam beunruhigt waren. Möglicherweise haben sie ihm geraten, sich mal von einem Arzt gründlich untersuchen zu lassen. Aber David wehrte ab und ertrug lieber die körperlichen und seelischen Symptome. Denn im Grunde wusste er ja, was die Ursache dafür war. Vers 4. Denn deine Hand, so spricht David zu Gott, denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer Dürre wird. Selah. Dieser Vers erinnert mich daran, was Christen manchmal erleben, wenn sie vom Weg des Glaubens abkommen und bewusst sündigen. Lassen Sie es mich so ausdrücken. Wenn Sie ein Kind Gottes sind, dann können Sie zwar sündigen, aber Gott wird es nicht zulassen, dass Sie damit so ohne weiteres durchkommen. Das ist der Unterschied zwischen denen, die errettet sind, und denen, die es nicht sind. Meiner Beobachtung nach können Menschen, die keine Christen sind, oftmals ziemlich lange sündigen, ohne dass es unmittelbare Konsequenzen hat. Doch seinen Kindern, den Kindern Gottes, lässt Gott so etwas meistens nicht durchgehen. Ich denke, genau das hat auch David erlebt. Die Hand Gottes lag Tag und Nacht schwer auf ihm, so berichtet er. Und der Apostel Paulus schreibt im 1. Korintherbrief Kapitel 11, »Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden.« Wenn wir uns selber richteten, damit ist gemeint, dass wir uns selbst prüfen und beurteilen und dann entsprechend handeln sollen. Wenn wir stattdessen einfach weiter sündigen, dann müssen wir auch und gerade als Christen damit rechnen, dass Gott uns züchtigt, wie Paulus es ausdrückt. Eine solche Züchtigung hat nichts, aber auch rein gar nichts damit zu tun, dass Gott uns verstoßen will, sondern im Gegenteil. Indem er uns züchtigt, will er uns auf den rechten Weg zurückbringen. Und wie war das bei David? Einige Zeit, nachdem er einmal eine besonders schwere Sünde begangen hatte, kam der Prophet Nathan zu ihm, um ihn zurechtzuweisen. Und er sagte, David, ich möchte dir eine kleine Geschichte erzählen. Und hier ist sie. Ich lese Ihnen die Geschichte direkt aus dem 2. Buch Samuel vor, Kapitel 12. Dort wird berichtet, und der Herr sandte Nathan zu David. Als der zu ihm kam, sprach er zu ihm, es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt's wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er's nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war, sondern er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan, »So wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes geschont hat.« Da sprach Nathan zu David, »Du bist der Mann.« Soweit der Bericht aus dem 2. Buch Samuel. Und wie reagierte David damals auf die Anschuldigung Nathans? Nun, er bekannte seine Sünde. Ich könnte mir gut vorstellen, dass David in Psalm 32 genau auf diesen Vorfall Bezug nimmt. Auf jeden Fall heißt es in Vers 5, »Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Selah.« Das ist doch wirklich eine gute Unterweisung für die Israeliten zur Zeit Davids, aber auch für Sie und mich. Meinen Sie nicht auch? Andere Menschen unterweisen, das ist Davids Absicht, die er gleich am Anfang des Psalms zum Ausdruck gebracht hat. Und er tut es, indem er von seinen eigenen Erfahrungen berichtet. David möchte, dass Menschen, deren Beziehung zu Gott Schaden genommen hat, wieder zurückkehren in die Gemeinschaft mit Gott. Und dies geschieht, indem man die eigenen Übertretungen nicht verheimlicht oder sie sogar versucht zu rechtfertigen, sondern indem man sie Gott gegenüber bekennt. Im Neuen Testament, im ersten Johannesbrief, heißt es dazu: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Zurück zu Psalm 32. In Vers 6 heißt es weiter: Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Mit dem Hinweis auf die großen Wasserfluten bezieht sich David meiner Meinung nach auf die Flut zur Zeit Noahs. Noah war in der Arche, als die Flut kam, und während andere Menschen durch die Flut vernichtet wurden, konnte sie Noah nichts anhaben. Das Wasser des Gerichts konnte Noah nicht erreichen. Nach den Aussagen der Bibel wird es eines Tages zu einem großen Gericht kommen, das jedoch keine Wasserfluten mit sich bringt, sondern Feuer. Doch was David in Vers 7 zum Ausdruck bringt, das hat prinzipiell nicht nur Gültigkeit im Hinblick auf große Wasserfluten. David spricht zu Gott: Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Selah. Du bist mein Schirm, oder eigentlich noch zutreffender, du bist mein Zufluchtsort. Bei Gott bin ich in Sicherheit. Er lässt nicht zu, dass ich vor Angst und Not umkomme. Dieser Vers hört mit dem Wort Selah auf. Das bedeutet so viel wie: Halt, stopp, nimm dir einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken, was das zuvor Gesagte bedeutet. Außerdem ist Selah vermutlich auch ein musikalisches Pausenzeichen. Ich nehme an, dass das Orchester und der Chor für einen Moment Pause machten. So ergab sich eine kurze Zeit der Stille, damit man das überdenken konnte, was gerade gesungen worden war. Lassen Sie uns auch einen Augenblick über das Gehörte nachdenken. Ist unsere Verbindung zu Gott in Ordnung? Gibt es etwas, das diese Verbindung stört? Gott möchte unser Zufluchtsort sein, ein Schutzschirm, unter dem wir uns in Sicherheit bringen können, damit, wie David es ausdrückt, auch wir ihn errettet gar fröhlich rühmen können. Im nächsten Vers, also in Vers 8, zitiert David vermutlich einen Spruch, den gewöhnlich ein Priester im Namen Gottes dem Volk zugesprochen hat. Dieser Zuspruch lautet: Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Gott verspricht also, die Seinen mit seinen Augen zu leiten, sie im Blick zu behalten und ihnen den rechten Weg zu weisen. Und nun in Vers 9 gebraucht David einen humorvollen und recht deftigen Vergleich. Er fordert seine Zuhörer und Leser auf: Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss, sie werden sonst nicht zu dir kommen. Es gibt viele Christen, die sich nicht innerhalb der Grenzen des Willens Gottes bewegen. Sie sind weit draußen und wollen ihre Freiheit genießen. Doch Gott möchte sie leiten, indem er mit seiner Weisheit ihr Leben in die Hand nimmt. Im gerade vorgelesenen Vers werden gläubige Menschen, die sich nicht von Gott leiten lassen wollen, mit Rossen und mit dickköpfigen Maultieren verglichen. Nicht sehr schmeichelhaft, aber wohl zutreffend. Der Psalm schließt mit einer Ermutigung und mit einem Aufruf, angesichts der Güte Gottes fröhlich zu sein. David schreibt: Der Gottlose hat viel Plage, wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Freuet euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzet all ihr Frommen. Erinnern wir uns noch einmal an den Sinn und Zweck dieses Psalms. Er ist, so heißt es in Vers 1, zur Unterweisung gedacht. Er lehrt uns, wie man wieder zu einem glücklichen Menschen wird, wenn einem Gott die eigenen Übertretungen vergibt und die Sünde bedeckt. Wer diese Erfahrung in seinem Leben macht, hat allen Grund, fröhlich zu sein und sich des Herrn zu freuen. Wir erreichen nun Psalm 33. Je nach Bibelübersetzung werden Sie auf recht unterschiedliche Überschriften stoßen. Das liegt daran, dass nicht wenige Psalmen unterschiedlich gedeutet und ausgelegt werden können. Aus meiner Sicht passt zu Psalm 33 die Überschrift »Loblied eines erlösten Volkes«. Gott wird in diesem Psalm als Schöpfer und als gnädiger Herrscher angebetet. Er wird gepriesen für seine majestätische und unvergleichliche Gnade. Zum ersten Mal werden im Text unmissverständlich Musikinstrumente erwähnt. Außerdem lässt sich Psalm 33 eindeutig in die Kategorie der Waisenkind-Psalmen einordnen. Noch nie davon gehört? Nun, als Waisenkind-Psalmen bezeichne ich scherzhaft all jene Psalmen, von denen man nicht weiß, wer der Vater oder die Mutter, sprich, wer der Verfasser ist. In einem größeren Abschnitt mit lauter Psalmen aus der Feder Davids ist dieser Psalm nun einer, der möglicherweise nicht von David verfasst wurde. Hier nun gleich der erste Vers. Freuet euch des Herrn, ihr Gerechten. Die Frommen sollen ihn recht preisen. Allein dieser Auftakt liegt schon nahe. Psalm 33 ist nicht nur ein Waisenkind-Psalm, sondern auch ein Lobpsalm. Vom Wortlaut her haben wir schon Ähnliches gehört. Es könnte also gut sein, dass auch dieser Psalm von David geschrieben wurde. Vers 2 lautet: Danket dem Herrn mit Harfen, lobsinget ihm zum Psalter von 10 Saiten. Hier nun also die Angaben zu den Musikinstrumenten. Was in der Lutherbibel als Psalter bezeichnet wird, heißt in anderen Bibelübersetzungen Zither. Auf jeden Fall handelt es sich um ein Saiteninstrument, das einer Zither ähnlich ist. Vers 3. Singet ihm, gemeint ist Gott, singet ihm ein neues Lied, spielt schön auf den Saiten mit fröhlichem Schall. Wir sollen dem Herrn ein neues Lied singen, heißt es hier. Doch was ist das für ein neues Lied? Nun, mehrere Psalmen reden meines Erachtens von einem neuen Lied, das irgendwann in der Zukunft gesungen werden wird. Ich denke, dass, wenn die Zeit kommt, dieses neue Lied zu singen, dann wird es womöglich auch neue Sänger geben. Ich werde dann, wie es an etlichen Stellen im Neuen Testament beschrieben wird, einen neuen Leib haben und zum allerersten Mal wirklich schön mitsingen können. Ja, ich hoffe, dass Gott mich im Himmel mitsingen lassen wird. Vielleicht stellen Sie sich jetzt die Frage, wie ich auf die Idee komme, dass hin und wieder in den Psalmen solch ein zukünftiges Lied gemeint sein könnte, wenn von einem neuen Lied die Rede ist. Nun, ich beziehe mich auf einen Vers aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 5. Dort schildert Johannes, was er in einer prophetischen Vision gehört und gesehen hat. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. In Bezug auf Psalm 33 können wir natürlich erstmal nur sagen, der Psalmist ermahnt uns, Gott ein Loblied zu singen, weil er unser Schöpfer ist. Aber im Himmel, davon bin ich fest überzeugt, werden wir ein neues Lied singen, weil der Herr Jesus Christus unser Erlöser ist. Er hat, wie wir eben aus der Offenbarung gehört haben, mit seinem Blut Menschen für Gott erkauft, und zwar aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Also, in der Zukunft wird ein neues, ein unvergleichlich schönes Lied gesungen werden zur Ehre Gottes. Zurück zu den ganz irdischen Anweisungen des Psalmisten. In Vers 3 ruft er dazu auf, dass wir schön spielen sollen. Ich finde, dass sich das manche Musikgruppen sowie Chöre und Solisten in den christlichen Gemeinden mehr zu Herzen nehmen sollten. Ich komme viel herum und habe schon so manches gehört, was meinen Ohren kein Vergnügen bereitet hat. Es geht mir nicht darum, dass nur ausgebildete Musiker und Sänger im Gottesdienst ihren Auftritt haben sollten. Aber die Musik sollte der Sache dienlich sein. Deshalb sollte sich jeder mal in einer stillen Stunde fragen, Habe ich wirklich die Gabe, Gott öffentlich mit Musik oder Gesang zu loben und damit andere Menschen zum Glauben einzuladen? Wie ich vorhin schon angedeutet habe, für mich selbst würde ich diese Frage mit Nein beantworten. Aber irgendwann, so hoffe ich, werde ich im Himmel ein neues Lied mitsingen können. In Psalm 33, in den Versen 4 und 5, wird nun der Grund genannt, warum Gott mit Gesang und Musik geehrt werden soll. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Interessant finde ich, dass an dieser Stelle zunächst des Herrn Wort genannt wird. Dieses Wort richtet sich an die Menschen und ist deshalb so unendlich kostbar. Erst ab Vers 6 wird Gott für seine Werke, also für seine Schöpfungstaten, gelobt. Da heißt es: Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Er hält die Wasser des Meeres zusammen wie in einem Schlauch und sammelt in Kammern die Fluten. Ist das nicht ein unglaublicher Machterweis? Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht. Irgendwann habe ich mal erlebt, wie ein Sänger allein durch seine Stimme Gläser zerbrechen konnte, indem er einen besonders hohen Ton gesungen hat. Alle, die dabei waren, haben vor lauter Staunen kaum noch den Mund zubekommen. Gott aber hat seine Stimme nicht dazu gebraucht, um irgendetwas zu zerstören, sondern er brachte das Universum zum Entstehen. Er sprach zum Beispiel: Es werde Licht, und es ward Licht. Ist Ihnen bewusst, dass laut dem Schöpfungsbericht im ersten Buch Mose alles ins Leben gerufen wurde, indem Gott einfach sprach? Die Vegetation, das Tierleben und der Mensch, alles wurde durch Gottes Wort erschaffen. Was für eine gewaltige Kraft hat sein Wort! Ich weiß nicht, wie er es tat, aber ich bin mir sicher, dass Gott es tat. Und das ist das Entscheidende. In Psalm 33 springe ich nun zu Vers 10. Hier lernen wir eine andere Eigenschaft Gottes kennen, die aber nicht im Widerspruch steht zu dem Vorhergesagten. Der Herr macht zunichte der Heiden Rat und wehrt den Gedanken der Völker. Immer wieder hat es unter den Völkern Bestrebungen gegeben, die Welt besser zu machen. Ganz im Sinne von Jesaja 2, Vers 4. Der zweite Teil dieses Verses lautet: Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Was für ein hehres Ziel, wenn es doch nur verwirklicht werden könnte. Doch Friede und Versöhnung sind ohne Gott meines Erachtens auf Dauer nicht möglich. Solche Bemühungen sind einfach zum Scheitern verurteilt. Und es bewahrheitet sich am Ende das, was wir eben aus Psalm 33 gehört haben. Der Herr macht zunichte der Heiden Rat und wehrt den Gedanken der Völker. Er tut es nicht aus Bosheit, sondern weil er gottlose Machenschaften nicht gutheißen kann. Ich komme nun zu Vers 12, und hier wird sozusagen der Gegenentwurf zu den vergeblichen Friedensbemühungen der gottlosen Menschen und Völker genannt. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Das ist ein Vers, den ich gern den Regierungen und Staatsoberhäuptern dieser Welt in ihre Amtssitze und Paläste hängen würde. Und die Verse 13 und 14 am besten noch dazu, denn sie machen unmissverständlich klar, dass es über den Mächtigen dieser Welt eine weitere, eine viel höhere Instanz gibt. Der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder. Von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen. Hier ist zunächst von allen Menschenkindern die Rede, also auch von denen, die nicht regieren. Doch dann heißt es weiter: Er, also Gott, er lenkt ihnen allen das Herz, er gibt Acht auf alle ihre Werke. Einem König hilft nicht seine große Macht, ein Held kann sich nicht retten durch seine große Kraft. Napoleon soll einmal gesagt haben: Gott stehe immer auf der Seite des größeren Bataillons. Aber er sollte sich irren, denn bei der Schlacht von Waterloo verfügte er über mehr Soldaten als die alliierten Truppen unter dem britischen General Wellington, und dennoch verloren die Franzosen. Vers 18. Siehe, des Herrn Auge achtet auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Am liebsten würde ich an dieser Stelle ergänzen, wie viele Panzer sie besitzen und wie viele Bomben sie einsetzen können, das spielt keine Rolle, denn davon lässt sich Gott nicht beeindrucken. Hören Sie zum Schluss noch die letzten drei Verse aus Psalm 33. David schreibt ab Vers 20, »Unsere Seele harrt auf den Herrn, er ist uns Hilfe und Schild, denn unser Herz freut sich seiner, und wir trauen auf seinen heiligen Namen. Deine Güte, Herr, sei über uns, wie wir auf dich hoffen.« Das war's mal wieder, das war durch die Bibel, diesmal im Mittelpunkt die Psalmen 32 und 33. Wie Sie sicher schon bemerkt haben, kann ich im Rahmen dieser Sendereihe nicht auf jeden einzelnen Vers eingehen. Aus diesem Grund die herzliche Bitte an Sie, dass Sie sich doch möglichst jeden Psalm vor oder nach der Sendung mal in Ruhe ganz durchlesen. Bestimmt werden Sie dabei noch die eine oder andere Entdeckung machen. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und seien Sie Gott befohlen.